Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Die 31 Nationalparks gibt es mittlerweile in Schweden. 31 Gebiete, die als besonders schützens-, aber auch besonders erlebenswert gelten. Im vergangenen Sommer kam Nummer 31 hinzu. Darüber habe ich auch damals berichtet. Der Nämndö-Skärgårdens-Nationalpark liegt in den Stockholmer Schären, ein maritimer Nationalpark. Es gibt die unterschiedlichsten Nationalparks in Schweden. Sowohl flächenmäßig, also da gibt es riesige Areale, aber es gibt auch sehr, sehr kleine, aber auch mit Blick auf den Charakter des Parks. Da gibt es welche, die sich, oder viele, die sich im Fjäll befinden. Es gibt einige, die das Meer so im Zentrum haben oder die Küsten. Es gibt Moore, es gibt Waldlandschaften. Es gibt manche Parks, die auch ein bisschen nicht nur Natur, sondern auch Natur und Kultur im Zentrum haben. Es ist alles, was Schweden eben ausmacht. Und für Schwedenreisende sind die Nationalparks besonders interessante Reiseziele, weil hier zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen die Natur ist, zumindest normalerweise, ziemlich spektakulär und eben besonders schön. Und zweitens, sie wird eben auch geschützt, ist also auch intakt. Ja, und um diese Nationalparks soll es nun in einer kleinen, losen Serie gehen. Und damit begrüße ich dich zu dieser Folge. Mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Die Nationalparks kann man auf ganz unterschiedliche Weise entdecken. Man kann mit dem Rad durchfahren, im Winter kann man mit Skiern oder auch mit Schneemobil hindurchfahren. Das Gewöhnlichste ist aber die Entdeckung per pedes, also wandernd. Und daher habe ich eine Wanderexpertin eingeladen, die bereits durch etliche schwedische Nationalparks gestiefelt ist und sich daher wirklich dort bestens auskennt. Sie war bereits auch schon einmal hier bei Elchkuss, das war in der Folge 201. Damals sprachen wir übers Wandern an der Hohen Küste und im Fjäll. Übers Wandern an der Höger Küsten hat sie auch ein Buch geschrieben. Das ist Sonja Klimich. Sonja, schön, dass du heute wieder hier bist. Hey.
Hey Jo, schön, dass ich dabei sein kann und wir über die Nationalparks sprechen.
Ja, Sonja, du wanderst ja wirklich kreuz und quer durch Schweden, kennst wirklich viele Ecken in Schweden. Bald wird auch ein neues Buch von dir erscheinen, in dem du mehrere schöne Wanderungen vorstellst. Darüber sprechen wir dann bei Zeiten, wenn das Buch dann auch wirklich zu kaufen gibt. Heute soll es um die Nationalparks gehen. Ich habe eingangs ja gesagt, es gibt 31 davon in Schweden. Wie viele hast du schon, also Pi mal Daumen zumindest, wie viele hast du davon schon besucht?
Das hatte ich durchgezählt, die konkrete Anzahl vergessen. Ich denke, es sind so 16, 17, in denen ich schon gewesen bin. Genau, und der Rest, die stehen aber unbedingt auf der Liste, also auf einer Bucketlist, was als im nächstes dann noch angegangen werden muss, wo ich unbedingt noch hin möchte, natürlich.
Also ist es so ein Ziel von dir, irgendwann mal zu sagen, ich habe alle 31 oder vielleicht sind es bis dahin dann auch mehr, aber aktuell 31, dass du die alle mal besucht haben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde die schon alle sehr gerne mal besucht haben. Aber da es jetzt nicht so mein einziges Ziel ist sozusagen, dafür habe ich ja noch viele andere Wanderprojekte und manchmal gehe ich auch Seekajak fahren oder so. Deshalb ist das nicht so, dass ich sie konkret alle nacheinander abarbeite. Aber alle einmal besucht zu haben, ist schon auf jeden Fall mein Ziel.
Hast du denn bestimmten Lieblingsnationalpark?
Ja, und das ist jetzt leider auch so ein bisschen vielleicht eine Standardantwort. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber mein Lieblingsnationalpark ist der Sarek einfach. Also ganz im Norden der Nationalpark, der keine Wege und keine Infrastruktur hat. Und wo man halt sozusagen in etwas, was wir als Wildnis empfinden, aber ja alte samische Kulturlandschaft ist, eben mit Zelt und Rucksack unterwegs sein kann, Wind und Wetter ausgesetzt ist, also auch erbarmungslos ohne Hütten und andere Einrichtungen. Genau, da bin ich am liebsten unterwegs.
Du sagst gerade, das ist so eine Standardantwort, aber es ist ja auch total nachvollziehbar, weil der Sarek ist ja einfach auch, er ist gewaltig. Also es ist einfach so unfassbar imposant und gewaltig. Deswegen, ich finde es total nachvollziehbar, dass man diesem Charme, den der Sarek hat, dem muss man ja eigentlich erliegen. Fast schon folgerichtig irgendwie.
Ja, und ich finde halt, also eigentlich kann ich es gar nicht so, ja, also der Sarek ist schon für mich einfach irgendwas, was ganz tief in meinem Herzen verwurzelt ist. Aber ich kann das fast genauso sagen für die Gebiete, die da drumherum liegen. Also Padjelanta Nationalpark ist unfassbar schön und immer eine Wanderung wert. Da bin ich auch super gerne unterwegs. Oder im Norden. Stora Sjöfallet ist halt auch toll. Da liegt ja Akka, das große Gebirgsmassiv, ganz im Norden, da an der Straße nach Rizem. Und aber auch zum Beispiel der Modus ist unfassbar schön. Obwohl der völlig anders ist, natürlich vom Charakter mit seinen riesengroßen Mooren und alten Wäldern, aber auch einfach unglaublich schön. Und von daher würde es mir schwer fallen. Ja, Sarek schon, hat schon für mich auch irgendwie eine herausgehobene Stellung, aber die anderen Nationalparks, gerade die im Norden, finde ich auch unglaublich schön, aber eigentlich finde ich auch viele im Süden auch sehr schön. Also
Aber so du
von daher.
als Wanderer bist auch eher beim Fjell, höre ich da so ein bisschen raus, dass die Nationalparks im Fjell schon einen größeren Reiz auf dich vielleicht ausüben als andere.
Ja, da kann man halt wirklich so schöne lange Touren machen, eben völlig autark mit Rucksack und Zelt. Aber zum Wandern eignen sich eigentlich auch viele der Nationalparks im Süden auch sehr, sehr gut. Also jetzt Söderosen beispielsweise, ganz im Süden in Skåne, ist einfach unfassbar schön, wenn man da im Herbst ist. Da macht man zwar eher eine Tagestour. Aber trotzdem ist es halt super schöne Ausblicke, super schöne Wälder. Also da sind ja Laubwälder, Buchenwälder. Und das ist auch wirklich schön und beeindruckend, aber halt vom Charakter natürlich schon irgendwie anders. Da gibt es einen Parkplatz und dann wandert man auf schon auch ein bisschen anspruchsvollen, aber halt normalen Wegen. Und da muss man nicht durch irgendeinen hüfttiefen Fluss gerade mal durchwarten oder so mit seinem 20-Kilo-Rucksack, sondern da ist man halt eher so tageswandernd unterwegs oder für ein Wochenende.
Also weniger Abenteuer, aber eben ja trotzdem schön, genau.
Ja, super schön. Also auf jeden Fall.
Wir starten heute auch so eine kleine, lose zusammengesetzte Serie, in der wir verschiedene Nationalparks in Schweden vorstellen wollen. Heute geht es noch nicht um den Sarek, aber der Sarek wird auf jeden Fall auch mal vorkommen. Wir haben uns dazu entschieden, immer, ja, so, ich würde es nicht sagen Gegensatzpaare, aber zwei Nationalparks auszuwählen, die sehr unterschiedlich sind, um damit eben auch so ein bisschen die Vielfalt der Nationalparks in Schweden irgendwie aufzeigen zu können. Für die heutige Folge haben wir uns daher für den Abisko-Nationalpark ganz im Norden entschieden. Da geht es auch um das Fjell und dann für Gotska-Sandöen. Vielleicht eher einen, ja, wahrscheinlich schon deutlich unbekannteren Nationalpark, eine Sandinsel nördlich von Gotland. Und ja, unterschiedlicher als die beiden geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Bevor wir aber zu diesen Parks kommen, die ein bisschen genauer vorstellen, was man da machen kann oder wie sie so vom Charakter sind, starten wir mal etwas grundsätzlicher. Was ist denn überhaupt ein Nationalpark?
Ja, was ist ein Nationalpark? Da bekommt man ja auch manchmal, wenn man mit Menschen spricht, die sich jetzt nicht professionell mit der Materie beschäftigen, manchmal ganz kuriose Antworten, was das alles für ein Park sein kann. Aber im Prinzip ist eben ein Nationalpark so auch international definiert. Die ersten Nationalparks gab es ja in den USA und dann ist so ein bisschen die Welle auch nach Europa geschwappt. Und Nationalparks sind einfach die strengsten Naturschutzgebiete, die wir in Europa haben. Und in der Regel auch, es gibt immer natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel die größten, unzerschnittensten Gebiete, die eben noch in einem möglichst natürlichen oder naturnahen Zustand sind und die eben großräumig und unzerschnitten sind und oft auch eine besondere Eigenart haben, also irgendwas, was sie ganz speziell von anderen Gebieten abhebt. Und das ist eigentlich so der Kern der Nationalparks und dann im Vergleich zu Naturreservaten oder bei uns wird man ja eher sagen Naturschutzgebieten, die auch oft kleinräumiger sind oder eben wo bestimmte Pflegemaßnahmen auch durchgeführt werden, ist in Nationalparks im Prinzip die Regel. In Schweden gibt es durchaus auch Ausnahmen, aber die Regel ist, in Deutschland sagen wir oft bei unseren Nationalparks Natur Natur sein lassen. Also es sind Prozessschutzgebiete, in denen die natürlichen Prozesse geschützt werden und nicht so sehr einzelne Arten oder Ökosysteme. Die werden dann natürlich auf jeden Fall auch geschützt. Aber Grundgedanke ist halt, natürlich ablaufende Prozesse zu schützen und diesen auf relativ großer Fläche ihren Raum zu lassen und halt als Mensch möglichst wenig einzugreifen.
Von den Naturreservaten oder Naturschutzgebieten, da gibt es ja auch unfassbar viele in Schweden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 4.000 oder 5.000, da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele. Aber auch 31 Nationalparks ist für ein Land, also für eine Einwohnerzahl von 11 Millionen Menschen schon auch eine relativ große Zahl, habe ich den Eindruck, dass da in Schweden schon viel auch gemacht wird, oder?
Ja, das ist bestimmt auch so. Also würde ich auf jeden Fall auch so mitgehen und sagen, dass Schweden da bestimmt eine gute Vorreiterrolle in Europa einnimmt. Also ich möchte das gar nicht relativieren, aber natürlich gibt es in Schweden auch diesen unglaublich großen Bonus, dass nach Norden die Bevölkerung immer weniger wird und das Klima immer harscher und dass eben große Teile des Fjells halt nie richtig intensiv, also abgesehen von einigen Staudämmen oder einigen einzelnen Projekten, Infrastrukturprojekten oder eben Bergbauprojekten, nie so intensiv bewirtschaftet wurden wie beispielsweise der Süden von Schweden oder im Prinzip ganz Deutschland. Also deshalb hat man da natürlich schon unglaublich tolle, riesige Gebiete im Fjell, die sich einfach so unfassbar gut als Nationalparks eignen und wo man so denkt, oh, da könnte man ja noch viel mehr Nationalparks ausweisen. Also theoretisch könnte man ja auch im ganzen Kebnekaise-Fjellen oder so im Prinzip auch noch Nationalparks machen und in vielen anderen tollen Fjellgebieten, die ich kenne, auch. Ja, aber genau, von daher hat Schweden da halt auch unglaublich gute Möglichkeiten, wirklich tolle, große Gebiete als Nationalpark auszuweisen, die halt wirklich vom Menschen weitestgehend unbeeinträchtigt sind, wenn man jetzt mal die samische Rentierhaltung und das bisschen, also samischen Kultur einfach mal in diesem Fall nicht mitrechnet, weil das ja einfach nicht mehr mit was vergleichbar ist, wenn in Deutschland irgendwo eine Stadt gebaut wird oder so. Also einfach, dass es eben noch so vom Menschen weitgehend unbeeinflusste Räume gibt, die es halt in Mitteleuropa häufig nicht mehr so gibt. Genau, von daher hat Schweden da schon hervorragende Voraussetzungen und natürlich diese aber auch mit den großen Nationalparks auch sehr gut genutzt. Das muss man ja auch sagen, dass da große, riesengroße Flächen einfach, wenn man an Padelanta denkt, zum Beispiel auch einfach, dort findet keine Nutzung mehr von irgendwas statt, sondern da, also außer, dass da vielleicht ein paar Rentiere weiden, aber ansonsten ist es halt einfach eine Naturlandschaft oder halt mit minimalen kulturellen samischen Einflüssen, aber wo keine wirtschaftliche Nutzung in unserem Sinne mehr stattfindet.
Im letzten Jahr, als der Nämndö-Herrgårdens Nationalpark eröffnet worden ist, habe ich auch mit der Projektleiterin vom Naturvårdsverket, also die einfach dafür verantwortlich war, diesen neuen Nationalpark einzurichten und die ganze Organisation übernommen hat, mit Sandra Wennberg habe ich da gesprochen und habe sie auch gefragt, was so wichtige Unterschiede sind zwischen Naturreservaten und Nationalparks. Und dann hat sie auch gemeint, was ganz Zentrales oder Wichtiges ist auch, dass die Nationalparks durch Parlamentsbeschluss gegründet werden und das wird beschlossen im Parlament und dadurch haben die auch eine viel größere Langlebigkeit, weil man kann nicht einfach so den Nationalpark wieder abschaffen oder so, das kann nicht irgendeine Behörde mal schnell bestimmen oder sonst irgendwie, sondern es muss durchs Parlament, es müsste im Parlament beschlossen werden und bei den Naturreservaten, das sind auf der Län-Ebene und da ist es eher, das sind halt Behördenentscheidungen, wie sie etwas machen, aber dadurch sind die Nationalparks auch dadurch auch besser geschützt in ihrem Bestand. Das fand ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt, ja. Sie haben am 24. Mai 1909, da war Schweden Vorreiterland in Europa, denn es hat die ersten Nationalparks eingerichtet und es war, glaube ich, auch der allererste in Europa. Du sagst es schon, die ersten gab es in den USA, aber dann war in Europa, glaube ich, Schweden wirklich die Vorreiternation und hat gleich 9 Stück eingerichtet in diesem Jahr 1909 und darunter auch die beiden, die wir heute besprechen, Abisko und Gotska Sandön. Des Weiteren waren noch Hamra, Garbhyttan, Engsö, Piljekaise, Sarek, Sturachö, Fallet und Sonfjellet. Das sind so die allerersten gewesen. Unter diesen 9, ich habe es auch gerade genannt, befindet sich auch der Garbhyttan-Nationalpark. Und ich weiß, dass du, hast du auch mir schon mal geschrieben, dass du sagst, der würde heute nicht mehr Nationalpark werden. Warum denn nicht?
Genau, in Garbhyttan war ich letztes Jahr im Herbst an so einem sehr nebligen Septembertag. Ich denke, da kann man sich deutlich eindrucksvollere Jahreszeiten denken, wo man diesen Nationalpark besucht. Denn das ist eine alte Kulturlandschaft. Da gibt es so offene Wiesen und Bereiche, die früher so Laubwiesen waren, also wo so ein ausgeklügeltes Bewirtschaftungssystem vorherrschte, wo quasi eine Wiese war und darüber Bäume wuchsen und alles genutzt wurde. Und diese Flächen gehörten früher zu einem alten Bergmannshof, würde ich jetzt einfach auf Deutsch sagen. Ich hoffe, das ist die korrekte Übersetzung. Weil in der Region, wo sich der Nationalpark befindet, das ist eben auch die Region, wo in der Vergangenheit eben sozusagen ganz plakativ ausgedrückt die Wiege der schwedischen Eisenverhüttung und Eisengewinnung war. Und dort gab es halt kleine Höfe von den Bergleuten, die Menschen arbeiteten in diesen Bergbaugesellschaften, aber mussten sich auch noch nebenbei selbst versorgen sozusagen. Und daher gab es diese kleinen Höfe, die halt ganz normal Vieh gehalten haben und quasi Landwirtschaft in nicht allzu großem Maßstab betrieben haben. Und dort sieht man heute wunderschöne Wiesen, große Wiesen, auch mit ein paar Bäumen oder ein paar Büschen drauf. Und im Frühjahr soll es da eine wunderbare Blumenpracht geben, die ich mir auf jeden Fall noch angucken möchte. Wie gesagt, sehr feuchter Septembertag bei mir. Es war alles nass und neblig. Aber ich denke, das ist ein richtig tolles Erlebnis, da die ganzen Blumen auf der Wiese zu sehen mit Schmetterlingen und was man sich dann so vorstellt. Und man denkt ja auf den ersten Blick so, ja wow, voll optimal für Nationalpark. Und heute, wie ich eben schon gesagt habe, hat man ja beim Nationalpark so vor allem diesen Prozessschutzgedanken im Kopf, dass man eben natürliche Prozesse schützen will. Und jetzt fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, ob man früher auch da ein bisschen anders gedacht hatte, dass man vielleicht noch nicht so ein Regelwerk hatte oder einfach andere Regeln hatte. Aber man hat auf jeden Fall viele der Prozesse, die uns heute ganz sehr gut bekannt sind, wenn man im Naturschutz arbeitet, dann ist einem das ganz bewusst, Wiesen muss man pflegen, sonst werden sie früher oder später zu Wald. Das wusste man damals noch nicht. Und man wollte halt diese große Blütenpracht auf diesen tollen Wiesen in diesem Nationalpark Garbhyttan einfach schützen und davor bewahren, dass sie durch irgendwas zerstört werden. Deshalb hat man das Gebiet unter Schutz gestellt und einfach gesagt, okay, hier darf keiner mehr irgendwas machen. Die ganzen Tiere, die dort weideten, mussten raus. Und zuerst durften über viele Jahre die Wiesen auch nicht gemäht werden. Und dann hat man halt festgestellt, ja Mist, wenn da keine Tiere sind und die Flächen auch nicht gemäht werden, dann ist da bald auch keine Wiese mehr. Also Teile des Gebietes sind auch eben komplett mit Bäumen zugewachsen, weil man zu spät gemerkt hat, wenn wir hier nichts machen, dann ist hier bald keine Wiese mehr. Also Wiesen sind halt so typische, super artenreiche Lebensräume, die aber quasi auf die menschliche Nutzung oder Pflege heutzutage dann auch angewiesen sind und wo man nicht einfach sagen kann, hier lassen wir jetzt natürlichen Prozessen ihren Lauf, weil man dann diese Wiesen und diesen Artenreichtum an bunten Blumen und Insekten einfach verliert, sondern hier muss man halt weiter die Wiesen mähen oder alternativ auch beweiden. Und heutzutage wird man halt sagen, nee, also auf Flächen, die jetzt dauerhaft beweidet werden müssen oder die gemäht werden müssen, da machen wir ein super schönes Naturreservat, dafür eignet sich das hervorragend und überlegen uns gleich, wie wir die Maat- oder Beweidungsintervalle machen. Aber für einen Nationalpark wählt man heute eben Flächen aus, wo eben dieser Prozessschutz, dieser Schutz eben natürlicher Prozesse und eben nicht menschlicher Pflege oder menschlicher Bewirtschaftung halt im Vordergrund steht.
Okay, ja gut, vielen Dank. Ja, dann gehen wir vielleicht mal in das erste Gebiet, wo man sagt, da ist dieser Prozess wahrscheinlich wirklich wichtig und da kann man den vielleicht auch ganz gut nachvollziehen. Wir gehen wirklich ganz in den äußersten Norden Schwedens, in den Abisko-Nationalpark. Abisko, ein kleines Dorf am See Torne-Tresk gelegen, unweit der Grenze zu Norwegen, also grob zwischen den Städten Kiruna und Narvik, dann in Norwegen. Und dieser Nationalpark ist 7700 Hektar groß, gehört, würde ich sagen, zu den bekanntesten und auch beliebtesten Nationalparks in Schweden. Es sind großartige Fjellerlebnisse möglich. Es ist vor allem auch der Start- bzw. Zielpunkt des Kungsleden. Und er ist zugleich sehr, sehr gut erreichbar mit der Malmbanan, also mit der Eisenbahn von Kiruna. Man kann zum Beispiel nach Kiruna fliegen oder eben auch von Stockholm mit dem Nachtzug nach Kiruna fahren und dann weiter bis nach Abisko. Oder man kann von Narvik aus auch hier mit dem Zug heranfahren. Das heißt, sehr, sehr, sehr gut erreichbar und man hat dann eben gleich majestätisches Fjell. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, aber was macht für dich denn Abisko-Nationalpark aus? Was ist das Herausragende bei diesem Nationalpark für dich?
Ja, das ist ja auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, der Start des Kungsleden oder das Ende, je nachdem, wie rum man geht. Dass er so gut erreichbar ist, das spielt natürlich schon eine große Rolle. Oft kann man ja Touren von dort starten oder dort beenden, weil es einfach so ideal ist, weil man einfach nur aus dem Zug steigt oder in den Zug wieder einsteigt. Und ansonsten ist es aber, ja, einfach, hast du auch schon angedeutet, also ein super schönes Fjellgebiet, man kommt quasi direkt rein ins Fjell. Man muss jetzt nicht noch über 8 andere Straßen fahren oder noch irgendwie man hat keine andere Anreise mehr. Man geht einfach los und dann taucht man ja erst so in diese Fjellbirkenwälder ein. Das sind halt eher so lichte, niedrige Wälder aus diesen ganz charakteristischen Birken, die halt in Skandinavien die Baumgrenze bilden. Und man hat dort natürlich, weil es so gut erreichbar ist, auch gut ausgebaute beziehungsweise gut ausgetretene Wege. Da kann man jetzt sich erstmal nicht verlaufen oder so. Und aber kommt halt schnell rein in diese wunderbare Landschaft und hat dann halt auch, was ja schon ein Charakteristikum ist, eben auch diesen sehr beeindruckenden Fluss, der sich halt wie in so einem Canyon eingeschnitten hat in den Fels und an vielen Stellen halt auch wirklich super beeindruckend ist. Also schon wie so ein Postkartenmotiv oder so. Und auch diese Orte erreicht man halt in so einem ganz kurzen Fußweg von der Bahnstation oder von der Fjellstation aus, die da eben an der Bahnstation ist. Und dann geht man da einfach hin.
Da gibt es ja auch so diesen Canyon, genau, direkt bei der Touristsachun, wo man übernachten kann, wo der Abisko-Jokka, dieser Fluss, dann wirklich so durch den Canyon hindurchstürzt, einen kleinen Wasserfall. Dieser Wasserfall ist ja direkt in unmittelbarer Nähe zum Wandererheim. Also ganz, ganz schnell erreichbar hier. Großartige Natur.
Ja, genau, so würde ich es auch beschreiben. Halt wirklich großartige Natur, die sehr schnell erreichbar ist und auch für sehr viele Menschen zugänglich. Also da ist halt nichts wie, man muss nicht erst wie in den anderen großen Nationalparks tagelang schwere Rucksäcke schleppen oder so, sondern man kann das eben auf so kürzeren Spaziergängen schon sehr viel erleben.
Mhm. Ist er im Vergleich zu anderen im Fjell gar nicht unbedingt so groß und er ist im Kern, ist es dieses Tal vom Abisko-Jokka bis nach Abisko, wo er dann eben in den Torne-Tresk mündet, von der letzten Hütte quasi auf dem Kungsleden bis man dann beim Ziel in Abisko ist. Das ist dieses relativ kleine, begrenzte Gebiet. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, Kungsleden, der berühmte Wanderweg, der startet bzw. endet hier. Die erste bzw. letzte Etappe führt eben durch den Abisko-Nationalpark. Ist es dann, ja, ist der Abisko-Nationalpark dann eher so eine Durchgangsstation für viele, den man eben auf dem Kungsleden noch so eben am Anfang oder am Ende noch eben mitnimmt? Oder ist es mehr? Ist er mehr als das?
Ja, ich fürchte, dass er so ein bisschen tatsächlich auch bei vielen nur so ein Durchgangsort ist. Also vor allem, weil ich mich da leider selbst gar nicht so richtig ausnehmen kann. Ich habe das auch zuerst gar nicht so richtig begriffen, dass dort direkt der Nationalpark beginnt. Ich glaube, ich bin da auch zuerst gewesen und dachte so, okay, jetzt bin ich ja schon in Abisko, wo war jetzt hier der Nationalpark? Und inzwischen sind aber Schilder aufgestellt worden, sodass man ihn besser wahrnimmt. Genau, aber wenn man es jetzt gar nicht weiß und einfach irgendwie wirklich nur im Kopf hat, okay, ich bin jetzt hier am Beginn meiner vielleicht 500 Kilometer langen Strecke, wenn ich den ganzen Kungsleden gehen will, oder eben auf den letzten Metern und gleich gibt's ja auch Mittagessen in Abisko oder so, dann glaube ich, besteht schon ein bisschen die Gefahr, dass es eher so eine Durchgangsstrecke ist. Aber auf der anderen Seite sind ja auch sehr viele Besucherinnen und Besucher direkt in Abisko und nicht alle wollen ja dann 500 Kilometer in den nächsten Tagen oder Wochen laufen. Und ich denke, von denjenigen, die eher so vor Ort sind und von dort aus die Umgebung erkunden, genau, ich glaube, die erkennen das dann tatsächlich schneller als die Weitwanderer, dass sie da eigentlich in so einem superschönen Nationalpark direkt gelandet sind.
Das finde ich auch ganz spannend, wenn man da in der SDF Touristenhohen ist, in Abisko, die auch riesig ist. Da kommen auch so ganz viele unterschiedliche Typen zusammen. Das sind eben diese Weitwanderer, die eben schon vielleicht viele hundert Kilometer gewandert sind. Und dann gibt es eben andere, die dort sind, für eine Tageswanderung machen und dann wieder weiter nach Narvik fahren oder wie auch immer. Und da gibt es so sehr unterschiedliche Typen. Und manche sind auch nur da, um dann mit dem Sessellift auf den Nuolja hinaufzufahren und da die Mitternachtssonne zu genießen beispielsweise. Also der Nationalpark ist, glaube ich, für viele unterschiedliche Wandertypen ganz gut geeignet, weil man eben vieles Unterschiedliches erleben kann auch.
Ja, und gerade wenn man halt vielleicht nicht, aus welchen Gründen auch immer, aus irgendwie Fitness, Gesundheit oder weil man mit kleinen Kindern unterwegs ist, halt nicht direkt eine Weitwanderung oder so machen kann, dann glaube ich, hat man schon super gute Bedingungen, da auch diesen Nationalpark doch viel intensiver zu erleben. Mhm. Genau. Und dann hat man da aber auch tolle Möglichkeiten, weil man die Canyons angucken kann, da im Wald unterwegs sein kann. Und neben dem Kungsleden, der nun natürlich der Hauptweg ist und natürlich am meisten begangen ist und man kommt nach Abisko-Jaure auf einem einfachen Weg, also zu der folgenden Hütte, die ist auch schön gelegen an einem See und hat auch eine Sauna. Und da gehen natürlich auch ganz viele Menschen einfach hin und also auch für eine Zweitagestour zum Beispiel einen Tag hin und einen Tag zurück. Aber man kann ja auch, dann bewegt man sich auch noch lange im Abisko-Nationalpark zu einer ganz kleinen Hütte gehen, der Karschavagestügern. Und da ist man dann, da sind im Sommer durchaus auch Menschen unterwegs, aber das ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Da kommt man halt dann direkt am Fluss vorbei. Der Weg ist deutlich kleiner, man läuft einfach durch den Wald und ich finde, dort nimmt man auch den Wald intensiver wahr, weil halt alles viel mehr zugewachsen ist, weil da deutlich weniger Menschen lang gehen. Und dann läuft man in so ein wunderschönes Tal auch rein und ich finde, das ist zum Beispiel ein super schönes Erlebnis und man muss von der Tourist ist da schon auch nicht weit gehen und kann wirklich da viel machen und erleben, auch wenn man nicht besonders fit ist oder auch wenn man kleine Kinder dabei hat, mit denen man halt nicht ganz so weit kommt.
Diese Hütten, Abisko-Jaure ist die größere, eben auf dem Kungsleden gelegen oder die du jetzt auch genannt hast, die sind denn nur im Sommer besetzt oder bemannt, aber sind trotzdem ganzjährig zugänglich. Das sind, glaube ich, diese kleineren Hütten, die eben nicht das ganze Jahr über bemannt sind. Muss man trotzdem im Sommer vorbuchen, wenn man hier übernachten möchte? Also wenn man nicht das eigene Zelt dabei hat?
Ja, man muss im Sommer vorbuchen und inzwischen tatsächlich auch im Winter weit im Voraus buchen. Das ist wirklich erstaunlich inzwischen. Früher konnte man halt einfach eine Woche vorher buchen, weil beide Hütten, soweit ich weiß, sind auch im Winter geöffnet. Also Orbiskojaure sowieso, weil man kann den Kungsleden, also zumindest bis Vakuutavare oder den Abzweig und dann Richtung Nikkaluokta über die Kebnekaisefjell-Station kann man beides im Winter gehen. Habe ich auch beides halt auf nordischen Touren-Ski schon gemacht. Und deshalb weiß ich, dass da alle Hütten normal geöffnet und bemannt sind und man da ganz normal empfangen wird, wie auch im Sommer. Und ich habe auch schon so auf Ski so Tagestouren zur Kaschawa-Gestügern gemacht und da mit dem Stügwert geschnackt im Winter. Also wenn sich da nicht grundlegend was geändert hat, da kann man ja immer beim STF auf der Homepage auch nachgucken, aber auch die kleine Kaschawa-Gestügern ist im Winter offen. Und das zum Beispiel ein richtig grandioses Erlebnis, weil man da unter Umständen die Nordlichter noch viel besser sieht als von Orbisko aus. Da habe ich schon richtig coole Fotos gesehen von den Hüttenwarten da, die einfach dann da sitzen und die tollsten Fotos machen von den Nordlichtern.
Was da wohl die Betreiber der Aurora Sky Station auf dem Noldja sagen, die ja von sich behaupten, das ist der weltweit beste Ort, um Polarlichter, Nordlichter zu beobachten. Ja, aber ist gut, ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja, diese Hütten, das finde ich sowieso, die sind prinzipiell ja das ganze Jahr immer geöffnet, man kommt immer rein. Es gibt halt wirklich die ganz Großen, die auch dann ein Restaurant haben, einen kleinen Laden haben und so weiter, die immer besetzt sind. Da gibt es andere, wie Abiskojaure, die eben im Winter und im Sommer, in dieser Zwischensaison, glaube ich, dann nicht besetzt. Ich war da mal Anfang Juni, da waren sie noch nicht besetzt, aber die Hütte ist trotzdem offen. Das heißt, man kann immer irgendwie Schutz suchen oder man kann immer drin übernachten, auch wenn dann eben niemand da ist.
Also mindestens gibt es einen Notraum. Die gibt es immer in jeder Hütte, damit halt zum Beispiel im Winter, wenn die Hütte noch nicht offiziell geöffnet hat, aber irgendwie Sturm ist oder so, dass auf jeden Fall Leute, die unterwegs sind, dort Schutz suchen können. In der Regel ist meines Wissens nicht die gesamte Hütte offen in diesen Zwischenzeiten, sondern da steht dann, wenn es mehrere Hütten sind, eine Hütte, vielleicht auch eine kleinere, ja, oft ist es halt auch eine kleinere Hütte oder eine von mehreren Hütten, die dann offen ist und zur Verfügung steht und die man dann nutzen kann. Mhm.
Als ich damals da war, im Anfang Juni, das war einmal, als ich da war. Es war so eine Jahreszeit, wo ich sage, würde ich mir nochmal überlegen, ob ich da zu dieser Jahreszeit nochmal hingehen würde. Das Gute war, gab keine Mücken oder sonst irgendetwas, die gab es noch nicht. Aber es war eben noch die Zeit auch der Schneeschmelze und ich habe es dann zum Beispiel auch gemerkt, ich bin da eben einmal bis zur Abiskojaure-Hütte an einem Tag hinmarschiert und dann abends oder nachmittags wieder zurück. Und vormittags konnte ich dann auch diese kleinen Brücken am Fluss entlang gut begehen und am Nachmittag waren die alle ganz schön unter Wasser gesetzt, weil da eben die Schneeschmelze kam und da musste ich dann durch 30, 40 Zentimeter Wasser warten, wo eben noch am Vormittag alles trocken war. Das heißt, es schwankt da in dieser Phase auch ganz, ganz massiv und es gab noch sehr viel Schnee auch noch, das musste man auch sehen, da gibt es immer so diesen Zwischenzeit, ich würde mal sagen von wahrscheinlich so Mai, Juni ist vielleicht, oder Anfang Juni ist eher eine schlechte Jahreszeit, dann Oktober, November wahrscheinlich auch wieder eher schlechter. Ansonsten gibt es irgendwie eine bestimmte Jahreszeit oder bestimmte Monate, die du da besonders empfehlen würdest für den Abisko-Nationalpark?
Im Prinzip hast du es jetzt schon sehr gut eingegrenzt. Die Zeit der Schneeschmelze ist in der Regel nicht die beste Zeit, weil da ist, wie du es geschildert hast, ist einfach alles nur nass. Also normalerweise, Orbisko liegt halt ganz weit im Norden, sodass man da wirklich wahrscheinlich vielleicht mit Glück ab Mittsommer oder eher ab Juli und dann Juli, August sind natürlich gute Monate. Einfach, das ist ja da, dort oben Hochsommer. Im Juli hat man schon das gewisse Problem mit den Mücken, die dann im August merklich besser werden. Meine Lieblingsjahreszeit im Fjell ist so der Spätsommer, also ungefähr zwischen Mitte August und Mitte September. Das ist eine super schöne Zeit. Natürlich kann man da auch irgendwie genau in irgendwie so eine Regenzeit reinkommen. Das ist ja halt Fjell immer der Fall. Aber wenn man Glück hat, werden dann also die Nächte schon kühler, die Mücken deutlich weniger. Und je weiter es dann halt in den September reingeht, hat man halt dann auch diese wunderbare Herbstfärbung. Also dann wären die Birken oft so goldgelb, also die sind dann echt so unglaublich gelb. Und alles, was man so an Gräsern und so kleinen vermoorten Bereichen hat, wird dann ja oft so knallrot. Und da hat man wirklich so eine Art Indian Summer dann. Das finde ich ist schon also meine Lieblingszeit im Fjell zumindest. Und aber auch objektiv, glaube ich, eine sehr schöne Zeit. Aber da sollte man auch immer dran denken. Da können die Nächte schon richtig kalt werden. Da muss man immer eine warme Jacke und am besten auch schon Mütze und Handschuhe dabei haben.
Ja, das Wetter kann auch sehr extrem sein. Also gar im Winter natürlich sowieso, ist klar. Aber ich finde auch im Sommer kann man da sehr kühle Tage haben, also auch im Hochsommer, aber man kann auch richtig, richtig heiße Tage haben. Das war einmal, das war glaube ich Juli oder Ende Juli. Da bin ich von Abisko Richtung Lapporten gewandert. Das ist vielleicht auch das Schöne an Abisko, muss man noch dazu sagen. Dieses Panorama mit Lapporten ist eigentlich einfach wirklich einmalig wunderschön, dieser Talgang zwischen diesen beiden Bergen. Und da bin ich auf dem Wanderweg Pattus, heißt der, das ist der mit der blauen Markierung, eben Richtung Lapporten gewandert und kommt dann zum samischen Opferplatz irgendwann auch vorbei. Und ich habe hier einen richtigen Sonnenbrand, richtig fetten Sonnenbrand geholt, weil ich da die Sonnenstrahlung auch völlig fehl eingeschätzt habe. Die kann im Norden auch extrem sein und es kann manchmal auch bis zu 30 Grad ohne Probleme haben. Das heißt, es kann auch sehr, sehr heiß werden.
Ja, das ist genau richtig. Also es kann gerade im Hochsommer wirklich unglaublich warm werden. Das traut man der Gegend nicht zu, dass man da wirklich in 30 Grad dann steht und einem wirklich einfach nur zu warm ist. Und es kann aber auch immer, das darf man halt wirklich auch nicht vergessen, es kann auch genauso gut Mitte Juli schneien wie verrückt oder Anfang August. Und die Temperaturen können auch halt innerhalb von so im Prinzip wenigen Stunden wirklich auch ja sehr stark variieren. Also es kann den einen Tag schneit's noch und 2 Tage später steht man da bei 30 Grad und schwitzt. Das ist halt so ein Bergklima und das ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Deshalb muss man, also sollte man im besten Fall immer so ein bisschen für alle Bedingungen vorbereitet sein und sowohl, also Zwiebelprinzip Sachen ausziehen können, als auch schnell Sachen anziehen können, wenn da doch gerade ein Schneeschauer um die Ecke kommt.
Gut. Hast du noch einen weiteren Tipp, wenn man im Abisko-Nationalpark unterwegs ist, was man vielleicht machen sollte? Also klar, der Hauptweg, der führt immer durch das Abisko-Jokka-Tal auf dem Kungsleden. Das ist also der zentrale Weg. Aber gibt es noch so andere Wege oder Orte, wo du sagst, die sind besonders schön?
Ja, also ich würde empfehlen, wenn man jetzt nicht den Kungsleden wirklich weiter wandern will und da zügig vorankommen will, dass man halt sozusagen auf die andere Seite des Flusses geht und da Richtung Kaschawage geht. Und von da ergeben sich nämlich auch noch viele weitere Möglichkeiten, was man machen kann. Also man kann entweder hinter der Hütte noch ganz einsam in das Tal hineinwandern. Da wird es dann halt richtig wild. Reicht ja auch, wenn man dann 100 Meter noch weiter geht.
Das geht dann so Richtung norwegische Grenze oder so,
Genau,
oder?
das müsste dann ziemlich Richtung norwegische Grenze abbiegen. Also da hinten ist dann wirklich nichts mehr. Das ist halt super schön, wenn man da hingeht und vielleicht sowas noch nicht so gesehen hat. Da sieht man einfach gar keine Spuren menschlicher Tätigkeit mehr. Da ist nur noch dieses riesige Tal, was immer enger wird, immer steilere Bergflanken und in der Mitte dieser Fluss. Das ist einfach unglaublich schön. Genau, das ist dann, glaube ich, gar nicht mehr der Abisko-Jokka, sondern halt der aus dem Kaschawage kommt, also sozusagen eine Art Zufluss. Und da ist man dann am Ende auch nicht mehr direkt im Nationalpark drin, aber ja noch sehr nah dran. Genau, und sonst, wenn man auf dem Kungsleden unterwegs ist, dann kann man auch noch so ein bisschen Richtung Ynna-Alakas abbiegen. Das ist dann so der Bereich, wo der Nationalpark beginnt oder endet, wo man dann auch den Kungsleden verlässt und in ein anderes Tal abbiegt, was auch nochmal ganz andere Eindrücke bietet und längst nicht so stark begangen ist wie der Kungsleden. Ach, und dann fällt mir noch eine wichtige Sache ein, die wir eigentlich beim Aubisco-Nationalpark erwähnen sollten, weil im Gegensatz zu den sonstigen Nationalparks ganz weit im Norden, also Padelanta, Stora Schilfhalle, Modus, Sarek, darf man im Aubisco-Nationalpark nicht zelten, einfach aufgrund seiner relativ geringen Größe und aufgrund des natürlich doch hohen Besucheraufkommens durch die Nähe zur Bahn und die große Touristenstation. Und deshalb darf man nur an der Touristenstation, an den Hütten, also Aubisco-Jaure-Hütte, die halt noch im Nationalpark liegt, und an einem definierten Zeltspot zwischendurch sein Zelt aufbauen. Und ansonsten darf man in dem Nationalpark, obwohl er so weit nördlich vom Polarkreis liegt, nicht sozusagen frei zelten.
Das wäre prinzipiell eine ganz wichtige Information noch. Prinzipiell haben wir das Jedermannsrecht in Schweden, und das Jedermannsrecht sagt ja auch, jeder hat das Recht an der Natur, jeder hat das Recht, Natur zu genießen, Natur zu erfahren. Deswegen sind auch alle Nationalparks, da kostet keiner Eintritt oder sonst irgendetwas, sondern das ist alles sozusagen barrierefrei, also finanziell barrierefrei. Aber, oder das Jedermannsrecht gilt grundsätzlich eben in all seinen Ausführungen auch in Nationalparks, aber eben mit der Einschränkung, dass es in verschiedenen Nationalparks immer wieder diese Einschränkung geben kann, dass man eben nicht überall zelten darf oder dass es nur bestimmte Zeltplätze gibt. Das heißt, da gibt es schon manchmal bestimmte Beschränkungen. Das heißt, das Jedermannsrecht gilt, aber nicht uneingeschränkt.
Und das Allemannsretten ist auch kein Allehundsretten, wie man oft mal lesen kann, weil man muss sagen, dass in Schweden oft die Beschränkung für Hunde deutlich strenger geregelt sind als in Deutschland. Und gerade in allen großen Nationalparks im Norden sind Hunde verboten, wobei im Aubisco-Nationalpark darf man auf den markierten Wegen mit seinem Hund gehen. Also schon wahrscheinlich da, wo man auch gehen würde, darf man auch seinen Hund mitnehmen. Aber der muss eben angeleint sein. Und rein von der Theorie, wenn man jetzt dann noch woanders durch den Nationalpark quer durch den Wald laufen will oder so, darf man das theoretisch nicht mit seinem Hund. Das wird jetzt auch die wenigsten Personen betreffen und sicher dort auch nicht besonders streng kontrolliert werden, wenn man ein paar Meter zum Pausenplatz mit seinem Hund geht oder so. Aber theoretisch ist das vielleicht ganz gut, das im Hinterkopf zu haben, dass in Schweden häufig Hunde angeleint sein müssen in Schutzgebieten und das deutlich strenger gehandhabt wird als in Deutschland, wo irgendwie eigentlich jeder, so, wo es häufig nicht ganz so ganz so streng verfolgt wird.
Ja. Gut, nochmal ganz kurz zurück zum Abisko-Nationalpark. Ich würde noch zwei Dinge noch hinzufügen. Zum einen, das ist zwar nur ein kleinerer Abendspaziergang oder kurzer Spaziergang. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich im Abisko-Nationalpark bin oder wenn ich bei der STF-Touristachun bin, zum See-Tornadresk hinunterlaufen. Das ist, wie gesagt, das ist ein Kilometer oder ein bisschen mehr als ein Kilometer, dieser Weg. Aber ich finde ihn total schön. Man kommt einfach an den See, an den Tornadresk, der super idyllisch liegt, und man kommt eben an diesem imposanten Wasserfall des Abisko-Jokka vorbei. Und das ist einfach super, super schön, diese kleine Wanderung. Und auch das machen natürlich sehr, sehr viele, weil es eben auch einen Sessellift hinauf gibt, auf den Berg Nuolja zu fahren. Hier oben ist auch die Aurora Sky Station, die selber von sich behauptet, es gibt weltweit keinen besseren Ort als hier, um Nordlichter zu beobachten. Ob das so ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ich kann es sehr empfehlen, hier hochzufahren, auch wenn das sehr, sehr viele machen. Aber man hat von hier oben einfach einen traumhaften Blick über eben Abisko, Lapporten, den Tornadresk. Das ist einfach super, super schön, hier oben zu stehen. Vielleicht auch in der Mitternachtssonne, nachts um eins hier oben zu stehen und die Mitternachtssonne zu genießen. Aber eben, es machen viele, da ist man selten komplett einsam dort oben. Wie empfindest du das gerade im Sommer? Findest du den Abisko-Nationalpark ein bisschen überlaufen oder ist es noch für deine Maße noch in Ordnung?
Also für mein persönliches Maß empfinde ich schon eher als ein bisschen überlaufen oder zu voll. Aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als allgemeinen Maßstab ansetzen kann, weil Man muss das ja sehen, als ich auf meiner längeren Wanderung in Orbisko angekommen bin, da bin ich dann schon 1300 Kilometer durchs Fjell gelaufen und bin immer nur so höchstens mal so ein, zwei Leuten am Tag begegnet. Und dann ist Orbisko natürlich schon irgendwie die große Station und da kann man essen und trinken und so. Das ist dann schon so ein bisschen auch so ein kleiner Kulturschock. Oder auch wenn ich woanders unterwegs bin, ich bin halt gerne da, wo nicht so viel los ist, aber ich glaube, wenn man jetzt nach Orbisko kommt, vielleicht zum ersten oder zweiten oder auch dritten Mal und halt nicht so den Fokus darauf hat, jetzt möglichst lange Touren in möglichst großer Einsamkeit irgendwie verbringen zu wollen, dann sind da Menschen, aber ich denke, sehr oft hat das ein tolerables Maß, beziehungsweise verläuft sich dann ja auch, weil doch alle irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung unterwegs sind. Wie du gesagt hast, zum See runtergehen einige. Da gibt es ja auch die legendäre Sauna, die man sich buchen kann in der Station. Und auch im Winter begegnet man dort Menschen. Da sind sogar sehr, sehr viele, meiner Erfahrung nach, die halt wirklich tagsüber gerne schlafen und nachts dann losziehen, um Nordlichter zu beobachten. Und dann ist es schon gerade so in der Station und die hat ja auch so ein Jugendherbergsteil und so, da ist es da schon total wühlig und mir persönlich ist es dann schnell zu viel. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einstellt, dass das halt nicht die einsamste Ecke ist, sondern halt ein Ort, wo man sehr viel in kurzer Zeit halt erleben kann und so einen guten Einstieg bekommen kann, zum Beispiel gerade auch im Winter, weil bevor man sonst wohin reist und noch mit dem Scooter irgendwo hinfährt und dann so feststellt, nee, ich komme hier jetzt nicht zurück und da kommt im Übrigen auch eine Sturmfront oder sowas im Winter halt regelmäßig der Fall ist, ist es halt total gut, von Orbisko aus Tagestouren zu machen. Und dann sind da andere Menschen, aber mit denen kommt man ja auch teilweise in Austausch und dann kann das ja auch sehr schön sein. Also.
Und man trifft auch immer wieder sehr interessante Menschen. Also wie du auch sagst, es hat so einen Jugendherbergscharakter. Ich weiß, ich war einmal da, da war ein 80-jähriger Schotte. Kam mit seinem Fahrrad gerade von Kiruna irgendwie angefahren. Und der hat mir erzählt, dass jedes Jahr, 2 Wochen lang, ist er mit dem Fahrrad immer in Lappland unterwegs. Das macht er seit Ewigkeiten und jetzt eben auch wieder und hat da seine Runden gedreht. Und das sind einfach total spannende Personen, die man hier auch trifft. Und ich finde es auch manchmal auch sehr, sehr schön, also gar auch, wenn man die Einsamkeit auch natürlich oft sucht dort oben. Das ist sehr lebendig hier in dieser SDF-Touristsachun. Die ist sehr groß, aber auch spannend, weil man eben viele interessante Kontakte manchmal bekommen kann. Diese SDF-Touristsachun hat auch einen eigenen Bahnhof. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes, einen eigenen Ausstieg. Und das ist eben Wandererheim, Hotels, Stellplatz, Campingplatz. Da gibt es so kleine Stügur, die man sich mieten kann. Das heißt, da gibt es wirklich alles. Es gibt einen kleinen Laden, es gibt ein Restaurant. Alles, was man eigentlich auch braucht. Auch das Naturum des Nationalparks ist auch hier zu finden. Das heißt, das ist schon auch der ideale Ausgangspunkt für Touren dann im Abisko-Nationalpark. Genau. Ja, vielleicht machen wir hier mal den Deckel drauf auf den Abisko-Nationalpark, weil das ist eine ganz gute Überleitung, auch die Frage, wie viele Menschen denn in einen Nationalpark kommen. Abisko eben schon sehr, sehr viele. Und den zweiten Nationalpark, den wir für heute rausgesucht haben, da ist es, glaube ich, ganz, ganz anders. Da kommen wirklich nur wenige Menschen hin. Gotska Sandöen. Ja, Schweden ist sehr, sehr vielfältig. Man hat eben nicht nur das Fjell, sondern man hat eben auch die Küste, man hat im Meer auch viele, viele Inseln, viele Schären, die sind oft bekannt, aber Gotska Sandöen ist, glaube ich, vielen eher unbekannt. Ja, hier findet man schon, ich würde mal sagen, absolute Einsamkeit, endlose Sandstrände, ein ganz faszinierender Nationalpark, 4500 Hektar groß. Der Großteil davon ist die Insel an sich, die liegt nördlich von Gotland und ein Teil des Parks ist auch Meer. Das sind wunderschöne, vollkommen einsame Sandstrände. Auf der Insel gibt es auch viel Wald, teilweise auch sehr alter Wald, bis zu 500 Jahre alt. Ist irgendwie eine raue Insel und doch zugleich auch einfach total wunderschön und lieblich. Das ist so beides irgendwie zusammen, finde ich zumindest. Und mit Glück kann man auch Robben auch beobachten. Das heißt, da gibt es durchaus vieles, aber eben alles sehr maritim geprägt. Ja, Sonja, du warst schon vor längerer Zeit auf der Gotska-Sandöen. An was erinnerst du dich besonders? Was ist da in Erinnerung geblieben?
Ja, wie du es beschrieben hast, so diese langen Sandstrände, die ganze Insel besteht ja im Prinzip aus Sand. Zumindest was man oberflächlich sieht, ist alles Sand. Man hat durchaus geschlossene Wälder, also Kiefernwälder überwiegend. Die sind groß, da kann man ausgedehnte Spaziergänge machen, auch im Schatten, wenn einem die Sonne am Strand vielleicht zu viel wird. Und dann halt diese endlosen Sandstrände, also wie es in Schweden häufig ist. Das ist jetzt nicht unbedingt super feinster Ostseesand, sondern da sind auch schon mal ein paar größere Steine dazwischen oder eben so ein bisschen kiesige Abschnitte oder so. Aber ansonsten hat man einfach Strand ohne Ende. Und dadurch, dass ja eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen auf der Insel ist und gerade wenn man so Schweden sind ja auch immer irgendwie sehr sesshafte Menschen, also die sind dann immer sehr glücklich da, wo sie gerade sind, habe ich so oft das Gefühl. Also die haben da nicht ganz so doll das Bedürfnis, überall rumzulaufen, während ich dann einfach immer überall hingehe. Und wenn man dann ein Stück weiter weg von dem Hauptlagerplatz oder den Hauptunterkünften ist, die es auf der Insel gibt, dann hat man halt auch den riesigen Strand ganz für sich allein.
Welcher Typ von Urlauber wird deiner Meinung nach auf Gotska-Sandöen glücklich und welcher eher nicht?
Also ich würde denken, dass alle Menschen, die irgendwie Spaß dran haben, Natur zu beobachten, bestimmt Gotska-Sandöen ganz toll finden, zumal viele kommen ja dann auch noch von Gotland rüber. Also, da hat man dann halt ja vollkommen andere Natur. Also wirklich vollkommen andere Natur ist ja das absolute Kontrastprogramm. Aber halt auch ein Ort, der mir sehr am Herzen liegt. Auch eine wunderschöne Insel. So, du hattest ja auch schon zuvor Röwas gemacht und Gotland. Also einfach unglaublich schön auch. Und dann kommt man nach Gotska-Sandöen und da ist es wirklich erstmal nur Sand und der Kiefernwald. Und ich denke, vor allem Menschen, die halt Natur erleben wollen und auch so ein bisschen gerne da sind, wo nicht so viel andere sind, aber wer gerne Vögel beobachtet, Seehunde oder andere Meerestiere halt gerne beobachtet. Oder wer vielleicht einfach nur so gerne die Seele baumeln lässt, weil das ist da halt auch super gut möglich, weil man halt sonst nichts viel anderes machen kann. Man ist dann halt auf der Insel, kann rumlaufen durch den Wald oder am Strand entlang oder mit anderen Menschen, die man dort trifft, sich unterhalten. Aber es gibt halt sehr wenig, was man tun kann. Also man kann nicht in den nächsten Ort gehen und einkaufen oder so. Einkaufen kann man sowieso gar nichts da. Also inzwischen gibt es an mehreren Orten Trinkwasser und sogar, wie ich gelesen habe, kann man jetzt auch Sachen kühlen, weil als ich damals dort war, konnte man noch nichts kühlen oder beziehungsweise es gab einen allgemeinen Kühlschrank, der dann völlig überfrachtet war. Heutzutage gibt es Kühlmöglichkeiten. Aber man kann halt einfach, also es gibt nicht so ein richtiges Kontrastprogramm und es ist schon gut, wenn man so mit sich selbst zufrieden ist, einfach die Natur und die Ruhe genießen möchte und so ein bisschen auch die Seele baumeln lassen möchte oder einfach mal ganz entspannen möchte, ohne dass man viel Gelegenheit hat, sich ablenken zu lassen.
Ja, du hast es ja absolut treffend beschrieben. Man kann sich ja auch Gotska-Sand wirklich sehr einfach vorstellen. Da ist nicht viel. Da ist Sand und Kiefernwald. Und dann ist noch in der Nordspitze ist ein Leuchtturm und so ein kleines, in Anführungszeichen, wirklich dicke Anführungszeichen, Dorf. Das ist eben einige Stügur, die man sich mieten kann. Da ist auch eine alte Schule von früher mal, aber da leben keine Menschen mehr. Also Gotska-Sandöen, da ist zwar schon irgendwie, sind so Inselwarte oder wie man das benennen möchte, aber es ist eben nicht besiedelt, nicht dauerhaft besiedelt irgendwie. Und ja, deswegen, gerade wenn man hier auch übernachtet, man hat eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Und ich finde das total schön, weil also mir tut das total gut, wenn man einfach auch mal auch gezwungen ist, nichts zu tun. Also außer ein bisschen wandern, ein bisschen herumstreifen, das schon, aber viel mehr kann man eben nicht tun. Und mir tut das gut. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch wahrscheinlich Menschen, denen das wahnsinnig auf den Keks geht, weil sie eben unbedingt etwas tun wollen. Aber darauf, wenn man sich darauf einlassen kann, dann finde ich das einen unfassbar schönen Ort. Ja. Wie bist du denn damals auf die Insel gekommen?
Ich bin von Fårösund rübergefahren, weil ich war auf Gotland halt und habe da ne Blümchen fotografiert und Schmetterlinge gefangen und ich bin von Fårösund rübergefahren und dann halt so dieses ganz klassische Anreiseding auf Gotskasandön, weil es gibt ja keinen Hafen und das heißt, das Boot legt in der Regel irgendwo am Strand an. Und bei guten Bedingungen, ich würde sagen, ich hatte gute Bedingungen, wird einfach so eine Art kleine Treppe ausgefahren und da kann man noch ziemlich bequem rüberlaufen und geht dann aber auch komplett zu Fuß, halt zumindest mit einem Teil seines Gepäcks. Der andere Teil wird wahrscheinlich durch einen Trecker transportiert, aber man geht halt zu Fuß zu seiner Unterkunft. Und also es gibt halt sehr wenig Infrastruktur. Und wenn man irgendwie bei anderen Wetterbedingungen ankommt, kann es auch sein, dass die Fähre in Lee der Insel fahren muss, also in Windschatten, und da alle in Gummi, also in Schlauchboote umsteigen müssen und man dann ausgebootet und an Strand gefahren wird, sodass auch die Anreise schon ein kleines Erlebnis sein kann.
Ja, das finde ich auch. Ich bin damals auch von Fårösund, also von Gotland aus losgefahren und bei mir war es genauso. Es war sehr entspannt, aber eben, es kann eben durchaus auch sehr, sehr abenteuerlich, glaube ich, werden. Also man muss damit auch rechnen, dass man irgendwo auf der Insel sozusagen auch abgesetzt wird und dann man eben vielleicht noch ein paar Kilometer bis zur Unterkunft laufen muss. Das kann eben durchaus vorkommen, je nachdem, wie eben Wind und Wetter ist, genau. Also von Fårösund, das ist die eine Möglichkeit, da fährt man so ein bisschen mehr als 2 Stunden mit dem Boot. Und die andere Möglichkeit ist von Nynäshamn, also südlich von Stockholm. Das ist dann relativ leicht zu erreichen von Stockholm aus. Da fährt man ungefähr ja, so 3,5 Stunden nach Gotskasandön. Aber nur im Sommer. Das ist vielleicht auch ganz wichtig bei Gotskasandön. Die ist natürlich immer erreichbar. Man kann dort immer hingehen mit dem eigenen Boot. Das ist natürlich nie ein Problem. Aber mit dem regulären Linienverkehr, da geht es eben nur im Sommer und zwar nur an 3 Tagen in der Woche. Normalerweise ist es Mittwoch, Freitag und Sonntag. Da fahren die Boote und die fahren dann immer von Nynäshamn über Gotskasandön nach Fårösund und dann wieder zurück. Und in einer bestimmten Phase des Jahres, das ist glaube ich im Juli, fahren sie genau andersrum von Fårösund über Gotskasandön nach Nynäshamn und wieder zurück. Das heißt, man kann hier durchaus auch Tagesausflüge machen. Man kann zum Beispiel von Nynäshamn losfahren nach Gotskasandön. Dort wird man abgesetzt, die Fähre fährt weiter nach Fårösund, holt dort noch andere Passagiere, kommt wieder zurück nach Gotskasandön und dann kann man wieder zurückfahren nach Nynäshamn. Das heißt, Tagesbesuche sind möglich, dann ist man nur ein paar Stunden da. Ich würde auch mal sagen, um so den Charakter der Insel irgendwie erfahren zu können, reicht das durchaus auch aus, würde ich sagen. Aber um, glaube ich, das besondere Erlebnis, diese Einsamkeit, diese Abgeschiedenheit, dieses auch so ein bisschen auf sich selbst gestellt sein, um das zu erfahren, sollte man besser übernachten, oder?
Ja, das denke ich auch. Das ist ja schon immer noch mal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man übernachten kann und dann halt auch so Abendstunden oder Morgenstunden, je nachdem, was für ein Mensch man ist, aber halt noch mal diese Randzeiten des Tages halt mitbekommt und wie es dunkler wird und wieder hell wird, ist ja noch mal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man halt bei höchstem Sonnenstand ein paar Stunden unterwegs ist, was bestimmt auch schön ist, die meisten.
Wie hast du damals übernachtet? Warst du mit dem Zelt da oder hast du eine Hütte gebucht?
Ich hatte ein kleines Zelt dabei, ein eigenes kleines Zelt. Also man lebt da ja auf diesem zentralen Lagerplatz, wenn man nicht direkt am Leuchtturm, da gibt es auch einzelne Hütten, die man mieten kann, die so ein bisschen höheren Standard haben, soweit ich mich erinnere. Und dann hat man halt diesen großen Lagerplatz, wo es ganz unterschiedliche, ja im Prinzip so typisch schwedische, so kleine Hütten gibt, wie es sie auch oft auf Schäreninseln oder sowas einfach gibt, so quasi so ein gar kein, also ganz einfacher Standard, ne? Also ein Bett und vielleicht teilweise auch eine kleine Küche. Und sonst gibt es wie immer in Schweden auch meistens natürlich eine große Gemeinschaftsküche. Und dann gibt es dort ja auch diese dauerhaft aufgebauten oder im Sommer halt aufgebauten Zelte mit so einem Holzfußboden. Genau, das hatte ich aber alles nicht, sondern ich war offenbar mit meinem kleinen normalen Zelt unterwegs, mit dem ich sonst auch unterwegs bin. Und für mich ist das ja auch völlig in Ordnung, aber das ist auch schon ein sehr besonderer Ort, soweit ich das in Erinnerung habe, halt so ein großer Lagerplatz, um den halt alles drumherum gruppiert ist. Im Prinzip, man muss fast sagen, im Zentrum oder so leicht außerhalb des Zentrums eine riesige Anlage von Plumpsklos, die mich nachdrücklich beeindruckt hat. Weil bis, ich glaube, als ich dort war, war ich halt noch nicht so regelmäßig im Fjell und auf Fjellhütten und so, jetzt inzwischen so Plumpsklos, alles klar, da habe ich mich komplett dran gewöhnt, aber damals war das noch so und dann war es natürlich auch Sommer, warm und dann ist das schon nochmal irgendwie so anders mit so größeren Anlagen von Plumpsklos. Genau, dann einfach aber auch irgendwie einem, wenn die Insel sonst sehr einsam und ruhig ist, auf diesem Lagerplatz ein unglaubliches Leben, weil alles da durcheinander wuselt und so den Alltag organisiert, ne? Essen kocht, grillt, abwäscht, auf Toilette geht, halt alles Mögliche, was man so macht. Und da ist dann halt richtig viel los. Und das fand ich, war auch wieder so ein Ort, wo man halt sehr leicht mit Menschen in Kontakt kam, weil die waren da ja alle so ähnlich hingekommen wie man selbst und hatten auch so ähnliche Pläne oder halt gar keine Pläne. Und je nachdem, wie man da so öfter über den Weg gelaufen ist, mit dem ist man dann auch halt auch ins Gespräch gekommen.
Ja, das ist ja dieser Ort für Büden, also beim Leuchtturm, da genau sammelt sich so alles ein bisschen, also das Zentrum, der Rest ist wirklich sehr, sehr einsam. Es gibt, glaube ich, im Süden noch mal einen weiteren Zeltplatz, den kenne ich jetzt aber nicht näher, aber genau da im Norden bei Fyrbyn kann man sich Hütten mieten, man kann die Zelte, also die bereits aufgestellten Zelte mieten oder eben man bringt sein eigenes Zelt mit. Das ist alles kein Problem. Aber wie du auch sagst, die Infrastruktur ist eben sehr, ja, sehr rudimentär, sehr einfach. Auch die Hütten sind sehr einfach. Aber ich finde, es ist trotzdem alles da, was man irgendwie so braucht. Also man braucht ja auch nicht so wahnsinnig viel. Man braucht irgendwas zum Essen machen, das ist da. Und man braucht ein Bett und das ist auch da. Was eben nicht da ist, ist ein Laden. Das heißt, man muss alles, was man irgendwie verzehrt, muss man mitbringen. Man muss auch Handtücher, Bettwäsche und so weiter, auch das muss man mitbringen. Das heißt, man muss da schon gut planen und gut sich gut vorbereiten, weil wenn man da mal da ist und das Boot weg ist, dann hat man eben keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch schnell was zu besorgen. Das geht dann einfach nicht.
Ja, man muss tatsächlich gut organisiert sein. Und wie ich es erinnere, waren da dann auch größere Familien mit mehreren Kindern oder so, die wirklich sehr viel dabei hatten. Also einfach schon Essen und so macht ja viel aus, wenn man mehrere Tage mit mehreren Personen irgendwo unterwegs ist.
Wo du das Boot und auch die Hütten oder die Zelte buchen kannst. Diese Seite habe ich dir in den Shownotes verlinkt, genauso auch zum SDF Vandrahem oder die Fjällstation in Abisko, zu den Nationalparks. Das ist alles verlinkt in den Shownotes. Schau da gerne nochmal nach. Ja, damit haben wir zwei sehr, sehr unterschiedliche Nationalparks uns angeschaut. Abisko-Nationalpark ganz im Norden, im Fjäll, Gotska-Sandöen, komplett anders geprägt, ganz andere Charakter. Wenn du jetzt von den beiden einen auswählen müsstest, den du jetzt oder würdest, wo du sagst, da will ich jetzt als nächstes nochmal hin, wäre das eher Gotska-Sandöen oder eher Abisko?
Ich denke, in diesem Fall wäre es tatsächlich eher Gotska-Sandöen, weil da war ich wirklich lange nicht, während ich in Abisko auf verschiedenen Touren halt immer wieder vorbeigekommen bin. Ja, und Gotska-Sandöen, das wäre schon schön, da mal wieder hinzufahren. Hätte ich große Lust zu.
Okay, gut. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Sonja, für die Einblicke in diese beiden Nationalparks. Das wird nicht die letzte Folge sein. Wir werden eben noch weitere Folgen machen. Wir werden wahrscheinlich alle 31 Nationalparks nicht durchsprechen, aber wir haben mehrere uns rausgepickt und werden da eben jetzt in einer ganz losen Folge immer mal wieder zwei weitere vorstellen. Wir hören uns aber relativ bald schon wieder. Und da wird es nicht unbedingt oder nicht direkt um die Nationalparks gehen, sondern da wird es um dein Buch gehen. Das neue Buch, das du geschrieben hast und das im März erscheinen wird. Da bin ich schon sehr, sehr neugierig drauf. Und da werden wir uns davor auf jeden Fall nochmal hören. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für die Einblicke heute. Taxi-Mücke.
Sehr gerne. Sehr gerne, Jo.
Wunderbar. Und auch wenn du schon mal in Abisko oder auf Gotskasandön warst, wenn du da bestimmte Eindrücke hast, bestimmte Erinnerungen, vielleicht auch Tipps, schreibe gerne entweder in die Kommentare oder als Mail an echkus@echkus.de. Ja, und du kannst mir auch gerne schreiben, wenn du sagst, ich habe einen bestimmten Nationalpark, den ich unbedingt mal sehen möchte, oder wenn du schon so einen bestimmten Lieblingsnationalpark hast, das würde mich sehr, sehr interessieren, schreib den auch gerne in die Kommentare. Gut. Ja, und dann wünsche ich dir eine schöne Woche, auch dir, sondern eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Alles so bra. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.